Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Heute mit Bettina Köster. Schön, dass Sie dabei sind. Die Welt ein bisschen besser machen. Auch Schulen und Hochschulen lehren soziales Unternehmertum. Soziale Start-ups, diese beiden Begriffe geistern schon seit einigen Jahren durch die Gründerwelt. Sozialunternehmer, was steckt denn da eigentlich genau dahinter? Wie macht man das? Wie wird man zu einem Sozialunternehmen und dann auch noch erfolgreich? Und können die wirklich unsere Gesellschaft auf den Kopf stellen, wie sie immer behaupten? Darüber wollen wir heute Mittag diskutieren und Sie können sich natürlich wie immer an unserer Sendung beteiligen. Vielleicht haben Sie eigene Start-up-Erfahrungen gemacht im sozialen Bereich oder Sie haben Fragen an unsere Expertinnen und Experten. Dann rufen Sie jetzt gerne an unter der Telefonnummer 00800 44 64 44 64 oder Sie schreiben eine Mail an campus@deutschlandfunk.de. Gerne auch mit einer Telefonnummer, wenn Sie zurückgerufen werden möchten. So, und jetzt stelle ich Ihnen erstmal die ersten Gäste vor. Professor Dr. Claudia Wipke ist hier bei mir im Studio. Sie ist Leiterin des Instituts für Ökonomie und ihre Didaktik an der Pädagogischen Hochschule in Karlsruhe. Herzlich willkommen, Frau Wipke.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein.
Frau Wipke, Sie bilden Lehrerinnen und Lehrer an der Pädagogischen Hochschule in Karlsruhe aus und schlagen regelmäßig Brücken zum ganz praktischen Leben. Also Sie bieten zum Beispiel praxisbezogene Seminare an mit dem Titel Social Entrepreneurship. Studierende entwickeln soziale Geschäftsideen. Das ist etwas, was immer wieder bei Ihnen sozusagen im Lehrplan steht. Ich habe eingangs von sozialen Start-ups gesprochen. Sie nennen es Social Entrepreneurships. Was ist denn da eigentlich der Unterschied oder gibt es da einen Unterschied überhaupt?
Genau, der Begriff Social Entrepreneurship kommt aus dem Amerikanischen. Entrepreneurship heißt erstmal so viel wie etwas in die Hand zu nehmen, etwas zu unternehmen. Und Social wird, wie Sie sagen, im Deutschen oft mit sozial übersetzt, heißt eigentlich aber gesellschaftlich. Das heißt, bei Social Entrepreneurship geht es darum, gesellschaftliche Probleme, Missstände anzugehen und zu beheben mit ökonomischen Mitteln.
Und jetzt haben Sie ja in dem Projekt mit den Studierenden direkt auch mit der Stadt Karlsruhe, also mit einer Kommune, zusammengearbeitet. Erzählen Sie uns mal, wie lief das?
Genau, ich führe einmal im Jahr ein Projektseminar zum Thema Social Entrepreneurship durch und arbeite dabei mit der Praxis zusammen. Und das sieht so aus, dass ich im letzten Sommersemester den Bürgermeister für Soziales der Stadt Karlsruhe angesprochen habe, Dr. Martin Lenz. Und Herr Lenz ist in unser Seminar gekommen und hat die sozialen Problembereiche der Stadt Karlsruhe vorgestellt. Und daraufhin haben Studierende direkt Geschäftsideen für die Stadt Karlsruhe entwickelt, um die Stadt Karlsruhe etwas lebenswerter zu machen.
Haben Sie ein Beispiel?
Genau, also Herr Lenz stellte die zentralen Problembereiche von Karlsruhe, die beziehen sich auf Integration, Pflegeplanung und vor allem Kita-Planung. Und die Studierenden entwickelten auch in diesem Bereich Geschäftsideen, so zum Beispiel im Bereich der Kita-Planung gab es die Geschäftsidee Nachteule. Und in Karlsruhe haben wir das Problem, dass wir zu wenig Bebauungsflächen haben und wir müssen gucken, wie wir bestehende Ressourcen besser nutzen. Und Nachteule hat eben bestehende Kitas auf eine 24-Stunden-Öffnung erweitert und eben ein Konzept ausgearbeitet, wie Kitas eben auch 24 Stunden geöffnet sein können, um zum Beispiel auch von Schichtarbeitenden genutzt zu werden.
Und ist das denn dann auch in Anwendung gekommen? Also ist dieses Startup, ist das dann ein Startup oder wie würden Sie das bezeichnen?
Nein, es ist noch kein Startup. Denn mir geht es erstmal darum, Lehrveranstaltungen zu dem Bereich Social Entrepreneurship zu machen und Studierende zu befähigen und zu zeigen, wie man eben die Entwicklung solcher sozialen Geschäftsideen angeht. Und da ich Lehramtsstudierende ausbilde, geht es eben darum, diese als Multiplikatoren und Multiplikatorinnen zu qualifizieren, damit sie solche Gründungsideen eben auch an der Schule umsetzen und realisieren, um wiederum Schüler und Schülerinnen dazu befähigen, gesellschaftlichen Wandel zu betreiben.
Aber bleiben wir nochmal bei der Nachteule. Mhm. Ist die dann sozusagen, gibt es die jetzt in Karlsruhe?
Nein, sie gibt es nicht. Aber die Geschäftsideen, die wir für Karlsruhe entwickelt haben, haben wir auch am Ende der Stadt Karlsruhe präsentiert. Und der Bürgermeister und seine Mitarbeiterin haben sie mitgenommen. Und es kann natürlich sein, dass sie die ein oder andere Idee, die wir entwickelt haben, aufgreifen und dass die auch realisiert wird.
Und ist denn eine Idee von der Stadt Karlsruhe aufgegriffen worden?
Also besonders interessant fand die Stadt Karlsruhe die Idee Finder, die bezieht sich auf ältere Menschen. Ältere Menschen haben, sag ich mal, das Problem, wenn sie in den Ruhestand gehen, aber noch sehr fit sind, sie möchten sich gerne ehrenamtlich betätigen, wissen aber nicht, an wen sie sich wenden sollen, um Ehrenamt auszuführen. Parallel gibt es aber viele Zielgruppen eben in Karlsruhe, die Ehrenamt benötigen und auch nicht wissen wollen, wie sie an Personen kommen, die sie unterstützen im Alltag, vielleicht bei der Kinderbetreuung, bei der Hausarbeit. Und diese Studentengruppe hat eine Plattform geschaffen, wo eben so ein Matching, wo diese Personen sich finden können, also Personen, die Ehrenamt anbieten und Personen, die Ehrenamt benötigen und so zueinander finden können, ihre Kompetenzen nutzen können. Und diese Idee fand die Stadt Karlsruhe sehr interessant und da könnte ich mir vorstellen, dass da auch weitere Schritte gegangen werden.
Dennis Gromuth ist einer der Studierenden, die bei Frau Professor Wippke sich haben ausbilden lassen oder sich immer noch ausbilden lassen. Er ist auch Lehramtsstudierender. Herr Gromuth ist mit uns verbunden in Baden-Baden. Grüße Sie erstmal.
Schönen guten Tag, schön, dass ich da sein darf.
Herr Gromuth, vielleicht erzählen Sie mal ein bisschen, wir haben jetzt schon gehört, dass da unterschiedliche Ideen in Ihrem Seminar, in dem Existenzgründungsseminar florierten. Beispielsweise die Nachteule hatten wir eben gehört, eine Idee von Studierenden. Was haben Sie denn verfolgt?
Genau, da waren noch ganz viele tolle Ideen dabei. Unter anderem auch das Projekt, wo ich mit meinen Mitstudierenden dran war. Das heißt KA-Nect. Das ist ein kleines Wortspiel zwischen Connect und Karlsruhe. Da ging es darum, dass man Studierende miteinander verbindet in einer App, um da Informationen und andere Dinge eben sammeln kann und auch anpassen kann. Die ist für Studierende und von Studierenden gemacht. Einfach um da die Informationsüberschüsse, die da sind in Karlsruhe, ein bisschen zu gliedern.
Welche Informationen sind das dann, Herr Gromuth?
Genau, das sind unter anderem ganz, ganz simple Dinge, zum Beispiel Restaurants. Als Student ist man ja immer mal wieder knapp bei Kasse und dann ist man als frischer Student in der großen Stadt ein bisschen überfordert. Und dann fragt man sich, hey, ich habe jetzt eine Vorlesung Pause, wo gehe ich essen? Und das sind Fragen, die stellt man sich täglich und da haben wir versucht, Abhilfe zu schaffen, weil es wirklich viele Restaurants gibt. Und da ist eben auch dann die Frage, was kann man sich als Student leisten, welche Präferenzen hat man, isst man zum Beispiel vegan, will man heute mal Burger haben und all so Informationen haben wir versucht zu sammeln und in der App dann reinzubringen.
Auch wie man eine Wohnung findet zum Beispiel?
Klar, also gerade in Karlsruhe ist das Wohnungsproblem ganz groß, hängt ja auch mit der aktuellen Wirtschaftslage natürlich zusammen und da ist es auch wieder für Studenten natürlich immer wieder problematisch, eine ja, erschwingliche Wohnung in Karlsruhe am besten noch in Universitätsnähe zu finden. Und da haben wir auch versucht, dran schon mal gedacht, ein Portal auch in die App, die wir dann entwickeln wollten, einzubauen, wo man eben Wohnungen finden könnte.
Jetzt sagen Sie, entwickeln wollten. Heißt das, dass Sie diese App gar nicht richtig entwickelt haben, sondern nur so eine Art Prototyp? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Genau, es war ein Prototyp, den hat die Frau Wiebke uns auch immer wieder dazu ja, gedrängt, was ja auch gut ist, dass man wirklich einen Prototyp entwickelt, damit man auch was in Händen hat, weil eine Idee ist natürlich eine Sache, aber wirklich auch schon was zu haben, wo man zeigen kann, ist eine andere Sache. Und da haben wir auch einen Prototyp entwickelt, wo man schon ein bisschen rumklicken kann und auch ein paar Layouts schon sieht, wie es dann aussehen soll. Also das Konzept haben wir wirklich schon visualisiert. Das Problem ist halt einfach, für Lehramtsstudenten, da sind wir leider nicht so affin in der Informationstechnik am PC und da bräuchte man dann schon einen Programmierer, der es auch umsetzen kann.
Das heißt, so Dinge wie Kalkulation oder sowas, hat das überhaupt eine Rolle gespielt bei Ihnen? Oder ging es jetzt einfach nur darum, wir haben hier eine gute Idee und wir schauen mal, wie wir das umsetzen können?
Auch, also natürlich haben wir uns natürlich auch informieren müssen, wie die Lage überhaupt aussieht, weil ist jetzt keine komplett neue Idee. Es gibt ja schon Seiten, Apps, die eben sowas versuchen zu machen wie TripAdvisor oder Yelp, wo eben Bewertungen stattfinden, die versuchen zu sagen, hey, welche Restaurants könnten dir gefallen? Und da haben wir dann einfach mal überlegt und auch so ein bisschen kalkuliert natürlich, wer denn schon sowas anbietet, ob die genau das anbieten, was wir anbieten und natürlich auch die grundlegende Frage, wer ist überhaupt interessiert an so einem Produkt, weil wir wollen ja soziale Abhilfe schaffen und dafür müssen auch genug Leute das Problem haben und nicht nur wir 4, 5, die in der Gruppe waren. Dann haben wir natürlich herausgefunden, es gibt viele Studierende in Karlsruhe mit verschiedenen Universitäten und auch Hochschulen, das heißt viel Interesse ist da, viele kommen auch von weiter her und dann haben wir natürlich gesagt, hey klar, die App würde sich lohnen, es würde vielen helfen, die im ersten Semester vor allem sind und keine Ahnung von so einer großen Stadt hat, die immer noch wächst durch die Urbanisierung. Und da haben wir eben natürlich auch kalkulatorische Fakten beachtet.
Herr Grumuth, nun tun Sie das ja nicht unbedingt, weil Sie selber auch sozialer Unternehmer werden wollen, sondern weil Sie eigentlich ja auch den Unternehmergeist bei Schülern und Schülerinnen wecken wollen, denn Sie wollen ja Lehrer werden. Genau. Haben Sie eine Idee, wie Sie das machen werden?
Also aktuell habe ich natürlich eine Idee, weil das Seminar von der Frau Wiebke war schon mal ein guter Anhaltspunkt mit dem erfahrungsbasierten Lernen, weil wir selbstständig so diesen Unternehmergeist bei uns selber wecken konnten. Und das ist natürlich eine Methode, die kann man auch an der Schule durchführen, in einem Projekt, in einem 2-3-wöchigen Projekt. Und da haben wir natürlich auch so eine Art Vorbild jetzt in dem Seminar gehabt, wie wir es durchführen können und können natürlich noch eigene Methoden mit einbringen. Zum Beispiel hat die Frau Wiebke auch immer wieder viel Wert auf den Pitch gelegt und all so Dinge könnte man natürlich dann bei den Schülern noch ein bisschen thematisieren.
Was ist das Pitch?
Der Pitch ist aus dem Amerikanischen, der Elevator-Pitch vielleicht auch so bekannt, Elevator für Aufzug und da geht es eben drum, wie wenn man in einem kurzen Aufzug ist mit irgendwelchen Geschäftsführern oder Partnern und versucht in 1 bis 3 Minuten so schnell wie möglich und knackig seine Idee, sein Konzept vorzustellen. Weil man ist ja immer dazu geneigt, wirklich, wenn man eine tolle Idee hat, 2 Stunden drüber zu reden und den anderen tot zu quatschen, ja förmlich. Und der Elevator Pitch versucht da eben so eine didaktische Reduktion zu schaffen, also die Idee auf die Basics, auf die Grundelemente runterzubrechen.
Mhm. Danke erstmal für diesen kleinen Einblick, den wir hier bekommen haben in das ganz praktische Studienleben. Frau Wiebke, wie war das? Mich würde noch interessieren, waren da bei allen Studierenden sofort Ideen eigentlich da? Oder haben sich da vielleicht auch manche ein bisschen schwer getan?
Also für die Ideenfindungsphase nehmen wir uns immer sehr viel Zeit und eigentlich fängt man nicht mit den Ideen sofort an, sondern beim Social Entrepreneurship, das setze ich ja mit dem Instrument von Design Thinking um, geht es ja darum, erstmal Probleme zu identifizieren. Das heißt, wir nehmen uns am Anfang des Seminars sehr viel Zeit für die Probleme in der Gesellschaft. Das heißt, was gibt es für Probleme, wie kann ich die eingrenzen, wie kann ich mich in die Probleme empathisch hineinversetzen. Da kriegen die Studierenden Aufgabe, so zum Beispiel ein Rollenspiel zu dem Problem durchzuführen. Und da muss man sich beispielsweise in die Rolle eines Obdachlosen hineinversetzen und dies nachzuspielen. Im zweiten Schritt muss man das Problem recherchieren. Die Studierenden drehen einen Videofilm über das Problem, um auch Zahlen, Daten und Fakten zu identifizieren. Beispielsweise, wie viele Obdachlose gibt es in Karlsruhe? Auch Interviews mit denen zu führen. Und erst nachdem eben das Problem so stark ausgearbeitet wurde, gehen wir darin über, eben Ideen für dieses Problem zu entwickeln. Mhm. Und wenn ein Problem schon so gut ausgearbeitet ist, fällt es einfacher, in der Gruppe Ideen zu generieren.
In dem Moment spielt es aber noch keine Rolle, ob man damit Geld verdienen kann, oder?
Nein, das spielt am Anfang oder auch im ganzen Seminar spielt das noch keine Rolle, weil so ein Unternehmensgründungsprozess kann man in mehreren Schritten durchführen. Einmal, die erste Phase ist eben das Problem zu finden. Das nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Die zweite Phase ist, eine Idee zu entwickeln und dann daraufhin, wenn man die Idee hat, wirklich, was Herr Grumuth auch sagte, dieses Prototyping. Ganz wichtig ist, dass die Studierenden ein erstes Produkt zu ihrer Idee herstellen und umsetzen, dass man nicht nur darüber spricht, sondern dass man diese Idee tatsächlich auch entwickelt. Erst der zweite Schritt ist es, die Idee zu validieren und, sag ich mal, eben zu gucken, kann ich damit Geld verdienen, was verursacht das für Kosten, meine Idee. Das mache ich ansatzweise. Und der vierte Schritt, der wäre dann letztendlich die Umsetzung, die aber eben von der Hochschule heraus nicht geleistet werden kann, wo aber die Studierenden frei sind, wenn sie tatsächlich sich für ihre Idee so begeistern, das zu tun.
Gibt es denn da welche, die das tun?
Es hat mal eine Gruppe versucht, das zu tun. Das konnte ich aber nicht weiter verfolgen. Und zwar haben die einmal entwickelt. Also da war auch einer selber betroffen. Ein Student hat nebenberuflich im Behindertendienst gearbeitet und hat behinderte Personen transportiert. Und ihm ist aufgefallen, dass wenn die mal Rast machen auf Rasthöfen, ist es ganz oft der Fall, dass es da keine behindertengerechten Toiletten gibt. Und diese Gruppe hat eben eine App entwickelt, die die behindertengerechten Toiletten in Deutschland auf Rasthöfen aufzeigt, wo man das recherchieren kann, wo kann ich als Fahrdienst anhalten und wirklich die WCs nutzen. Und die hatten mit einem Unternehmen tatsächlich Gespräche, um diese App auf den Markt zu bringen, aber die Studierenden sind dann irgendwann von der Hochschule gegangen und ich konnte das nicht weiter verfolgen, ob das realisiert wurde.
Eine Hörerin hat sich bei uns gemeldet, vorab schon, die sich mit dem Thema, also die das Thema gehört hat und direkt auch dazu eine Meinung geäußert hat. Und da hören wir jetzt mal rein, das ist Frau Meier.
Meier, guten Tag. Ein soziales Start-up würde ausmachen, dass es keine Gewinnmaximierung gibt. Das heißt, dass nicht irgendwo Menschen oder Tiere ausgepresst und ausgebeutet werden. Und es würde auch bedeuten, dass man zum Beispiel behinderte Menschen einstellt, aber zu fairen Löhnen. Und ich muss Ihnen das eine sagen, ich bin inzwischen der Ansicht, soziales Start-up und so, das ist alles eine Farce. Sozial sein muss man sich ja auch irgendwo leisten können und letztlich schlägt immer irgendwo die menschliche Gier durch.
Eine skeptische Hörerin, Frau Meier war das. Ich glaube, da kommen wir nach der nächsten Musik nochmal genauer drauf zu sprechen, ob da was dran ist an Ihrer Kritik. Wenn Sie sich melden wollen und Ihre eigene Kritik oder Ihre Erfahrungen auch mit einbringen wollen, können Sie das gerne tun unter 00800 44 64 44 64. Sehnsucht nach einer neuen Gesellschaft. Die ist in Berlin besonders ausgeprägt. Berlin ist ein Hotspot für Existenzgründer, auch für Sozialunternehmer. Und bevor wir jetzt mal nach Berlin schalten und da noch mal ein bisschen mehr hinschauen, hat Frau Wiebke mir angedeutet, sie möchte unbedingt etwas zu der Hörerin, die sich so kritisch eben geäußert hat, sagen. Frau Wiebke.
Ja, ich freue mich über die Anmerkung, denn das ist eine sehr wichtige Kritik, die wirklich in der Tat sehr häufig geäußert wird. Und auch eben die ökonomische Bildung steht oft in der Kritik, dass wir eben die Studierenden zu Wirtschaftsmenschen, zu wettbewerbsorientiert ausbilden. Und wenn man aber tatsächlich eben die ökonomische Bildung mit dem gesellschaftlichen Bereich verknüpft, mit Nachhaltigkeit, mit Chancengleichheit, mit nachhaltigem Konsum, dann gewinnt das natürlich auch einen sehr wertvollen Aspekt weg von der reinen Ökonomisierung hin zu wirklich wichtigen gesellschaftlichen Problemen. Und Social Entrepreneurship unterscheidet sich vom Begriff her eben auch daher, dass das Ziel zwar ist, tatsächlich Gewinne zu erwirtschaften, aber die Gewinne werden eben nicht an die Unternehmer ausgeschüttet, sondern sollen rein der Finanzierung des Unternehmens und des Unternehmenswachstums dienen, um somit noch mehr betroffene Menschen erreichen zu können. Ich kann auch gerne einmal ein Beispiel nennen. Zum Beispiel hat ein indischer Arzt, in Indien gibt es das Problem, auch in Afrika, dass es ganz viele Menschen gibt, die eben grauen Star haben und diese Menschen sind dauerhaft blind und arbeitslos, weil sie sich die OP nicht leisten können. Und ein indischer Arzt hat die Augen-OP für den grauen Star quasi wie am Fließband entwickelt, sodass die Kosten sehr gering werden, sodass sich auch Menschen ohne Mittel in Indien diese Operation leisten können. Und die Operation wird nur von den Personen bezahlt, die etwas dafür bezahlen können. Und tatsächlich, ich glaube, ein Drittel der Patienten in Indien bezahlen diese OP und damit verdient er sogar auch Geld und hat es eben schon geschafft, 6 dieser Augenkliniken zu eröffnen, die den grauen Star operiert. Und dieses Geld, was er damit verdient, das verdient er eben nicht für sich, sondern um eben im ganzen Land Menschen das Augenlicht wiederzugeben. Und das zeigt eben, dass Social Entrepreneurship einen guten Zweck erfüllen kann und eben nicht zur Bereicherung anderer Menschen dient.
Jetzt schauen wir uns noch mal ein anderes Beispiel an und das ist das Unternehmen, wo Sally Ollich mit in der Geschäftsleitung ist. Das heißt nämlich Diversicon Und Frau Ollech ist nicht nur Mitglied in diesem Geschäft, sondern eben auch im Vorstand von CENT e.V. Das ist das Netzwerk für Social Entrepreneurship und soziale Startups in Deutschland. Und Sie begrüße ich jetzt, obwohl Ihr Unternehmen in Berlin ist, wie ich das anfangs schon andeutete, in Hamburg. Hallo Frau Ollech.
Hallo, vielen Dank, dass ich dabei sein kann in der Runde.
Frau Ollech, Sie sind Mitglied in der Geschäftsleitung bei Diversicon. Sie haben 9 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und sind seit Frühjahr 2017 auf dem Markt und vermitteln Autistinnen und Autisten in den ersten Arbeitsmarkt und coachen sie. Macht sie ihre Zielgruppe schon alleine zum sozialen Unternehmen?
Ich würde mich im Grunde der Definition von Frau Professor Wippke anschließen. Mit Diversicon leisten wir sozusagen einen Beitrag zu einer gesellschaftlichen Herausforderung, nämlich der hohen Arbeitslosigkeit von Autistinnen. Etwa 85% aller Autistinnen sind nicht im allgemeinen Arbeitsmarkt beschäftigt, obwohl viele von ihnen über gute fachliche Qualifikationen verfügen. Und durch unseren Ansatz wollen wir Autistinnen und Autisten dabei unterstützen, in Arbeit zu finden. Und gleichzeitig begleiten wir natürlich auch ArbeitgeberInnen dabei, sich diverser aufzustellen und gemeinsam unser Motto, verschieden ist normal, wahrer werden zu lassen oder einen Beitrag dazu leisten. Und ich würde sagen, das zeichnet einen dann tatsächlich als Sozialunternehmen aus, ähnlich wie das Thema, wie sind wir finanziert, was für eine Rechtsform haben wir gewählt. Beispielsweise ist es bei sehr vielen Sozialunternehmen so, dass nicht der Leistungsempfänger auch für die Leistungserbringung zahlt. Sprich, für die Autistinnen ist es weitgehend kostenfrei, an unserem Programm teilzunehmen. Und es wird über verschiedene Finanzierungswege finanziert. Einmal über Leistungsträger wie Arbeitsagenturen, Rentenversicherung, Jobcenter. Und im anderen Bereich, wo es noch sozusagen auch Fehlbedarfe gibt oder Förderlücken, über Fördermittel. Und tatsächlich haben wir den Staat auch über Investoren finanziert. Und das ist so unser Konstrukt. Und ich würde schon, also wir sehen uns als Sozialunternehmen, ja.
Ist es so, dass das einfach war für Sie, diese finanzielle Ausgangssituation überhaupt erstmal auch zu sichern?
Nein, das ist bis heute nicht einfach. Diversicon ist immer noch nicht bei der sogenannten schwarzen Null angekommen. Und deshalb fände ich auch spannend, nochmal auf die Hörerin einzugehen, auf Frau Meier. Denn ich würde ihr da klar widersprechen. Mir ist sehr wichtig klarzustellen, dass Sozialunternehmen nicht bedeutet, dass es keine Gewinnerzielung angestrebt werden darf oder werden sollte. Selbstverständlich muss ein Sozialunternehmen mittelfristig schwarze Zahlen schreiben, um dauerhaft am Markt bestehen zu können. Und der Unterschied zu normalen Unternehmen oder genau For-Profit-Unternehmen ist einfach, dass wir unsere gesellschaftliche Wirkung in den Fokus stellen und keine Gewinnmaximierung. Also ich würde zwischen dem Ziel, zur schwarzen Null zu kommen, unterscheiden und sozusagen nicht die Maximierung in den Mittelpunkt stellen. Und wenn dann Gewinne da sind, werden die in der Regel verwendet, um entweder zum Beispiel Fremdkapitalzinsen zu bezahlen, also sprich, was Sie auch eben gesagt hatten, Frau Professor Wippke, die Finanzierung. Es geht darum, etwaige Verlustzeiten, also Umsatzeinbrüche abzufedern. Und es geht aber auch schlussendlich darum, faire Gehälter zahlen zu können. Stichwort auch eine Gehaltsentwicklung abbilden zu können, um dann, wenn dann noch was übrig bleibt, sozusagen wieder zu reinvestieren in den Unternehmenszweck. Und das würde ich, so würde ich das Thema Gewinnerzielung bei Sozialunternehmen verorten.
Sind denn Ihre Gehälter, die Sie jetzt zahlen können, sind die in Ordnung? Oder sagen Sie, da muss man schon viel Idealismus mitbringen, wenn man bei mir arbeiten möchte?
Die Frage nach Gehältern ist in Deutschland ja immer eine sehr private. Ich würde sagen, wir können alle von unserem Gehalt leben und trotzdem würde jeder, mir inklusive aus unserem Team, in der Wirtschaft ein höheres Gehalt verdienen und erzielen. Und das ist mir und auch meinen Kolleginnen bewusst. Das ist eine bewusste Entscheidung. Man verbringt unglaublich viel Zeit bei der Arbeit und ich glaube, wir haben alle die Entscheidung getroffen, dass wir uns selbstwirksam fühlen wollen und einen Beitrag zu einer gesellschaftlichen Herausforderung leisten wollen. Vielleicht da so ein kurzer Exkurs zum Thema. Ich arbeite nebenberuflich als Coach und wenn es da um Berufsorientierung geht, nutze ich immer das Bild von einem Jobkuchen. Denn irgendwie ist ja das Gehalt nur eine Zutat neben anderen Themen, wie zum Beispiel einem guten Team, dem Standort, an dem man arbeitet, flexiblen Arbeitszeiten, dem bis schon genannten Gefühl von Selbstwirksamkeit, also einem guten Match zwischen den eigenen Werten und den Unternehmenswerten und auch der Möglichkeit von Weiterentwicklung. Und ich glaube, das ist, was jeder einzeln für sich und auch je nach Lebenssituation individuell entscheiden kann oder priorisieren kann, welche Anteile und Zutaten dosiere ich jetzt gerade als Hauptzutat. Und das kann in der Lebensphase das Thema Gehalt sein und in einer anderen Lebensphase das Thema gesellschaftlicher Beitrag und Selbstwirksamkeit. Und ich glaube, in diesem Spektrum pendelt sich das ein, aber ich würde ganz klar widersprechen, kann sich nicht nur jemand leisten, das ist kein Luxus sozusagen, wie die Hörerin das gesagt hat, sondern es ist eine bewusste Entscheidung gegen ein Gehalt in der klassischen Wirtschaft, ja.
Andreas Ammann ist jetzt mit uns verbunden. Er ruft aus Berlin an. Hallo, Herr Ammann.
Ja, guten Tag.
Herr Ammann, haben Sie eine Frage oder haben Sie selbst auch Erfahrungen gemacht?
Es ist mein biografischer Hintergrund, der mich jetzt dazu bewogen hat, anzurufen. Ich habe in der Schweiz und in den USA die Schule besucht, in Deutschland und in Italien studiert. Das heißt, ich habe 4 verschiedene Bildungssysteme kennengelernt und dadurch, dass ich in der Schweiz in der Demokratie aufgewachsen bin, habe ich ein ganz starkes soziales Bewusstsein entwickelt, auch Verantwortungsbewusstsein. Ich habe immer als Freiberufler gearbeitet und habe mein soziales Engagement damit kombiniert. Und was ich einbringen möchte, ist die Frage zur Motivation. Warum jemand ein soziales Startup oder Social Entrepreneurship aufbaut? Diese Frage muss geklärt werden, und zwar als allererstes. Und große Schwierigkeiten gibt es immer dann, wenn der soziale Auftrag, den man sich da selber definiert, an zweite Stelle kommt und das zu erzielende Einkommen, was ja ein individueller Wunsch ist, an die erste Stelle gestellt wird. Und da sage ich als Schweizer, an erster Stelle ist die soziale Verantwortung, weil wir uns unseren gemeinschaftlichen Lebensraum schaffen und mitgestalten. Und das ist nicht etwas von eine Frage von individueller Befriedigung, sondern eine Notwendigkeit, die Gemeinschaft so zu gestalten, dass wir alle gemeinsam überleben können. Mhm. Und so ist auch der Einzelne dann auch in der Gemeinschaft gesichert. Und diese Frage muss geklärt werden. Und deswegen bringe ich da jetzt auch meinen schweizerischen Aspekt mit herein.
Herr Ammann, wenn ich kurz...
Es ist eine langfristige Entscheidung, die wir treffen.
Ja, wenn ich kurz dazwischen gehen darf, Herr Ammann.
Ja.
Haben Sie den Eindruck, dass das in der Schweiz stärker ausgeprägt ist, als Sie rufen ja jetzt aus Berlin an, als in Deutschland?
Ja, genau. Ja, also ich nenne mich Berliner mit schweizerischer Herkunft, weil ich schon seit 27 Jahren in Berlin lebe. Berlin ist wirklich ein Beispiel für friedliches Zusammenleben der Völker. Und darum geht es. Wir müssen lernen, friedlich zu kooperieren und diese Weltprobleme zu lösen. Nur dann können wir auch individuell als Familie oder als Freundeskreis oder als Einzelpersonen glücklich werden.
Mhm. Herr Ammann, Berlin ist aber auch, habe ich eben auch schon gesagt, so eine Art Hotspot für Startups. Also sehr, sehr viele junge Menschen treffen sich da, weil sie motiviert sind, etwas Neues aufzubauen und unsere Gesellschaft auch in eine etwas andere Richtung zu bringen. Spüren Sie das?
Ja, das hat mehrere Gründe. Ein ganz wichtiger Grund ist, es ist eine ganz große Universitätsstadt. Also hier ist ganz frisches Intelligenzpotenzial, was immer wieder mit neuen Studenten wird, das immer wieder neu aufgefrischt. Also ein ganz großes kreatives Energiepotenzial, was ganz viel auch Handlungswillen mit sich bringt. Also Menschen in Berlin sind bereit, ihr Leben selber in die Hand zu nehmen. Das Zweite ist dieser politische Hotspot. Berlin war immer ein Ort der weltweiten politischen Auseinandersetzung. Das regt natürlich an, das inspiriert. Und deswegen ist in Berlin auch so viel Kreativität. Und das Dritte ist, diese vielen künstlerischen Berufe, die es in Berlin gibt, diese vielen Theater, was natürlich auch Tourismusgründe hat. Aber die Folge ist, dass eine ganz große Kreativität in Berlin vorhanden ist.
Danke,
und dieses Potenzial sollte man jetzt in die Start-up-Szene einbringen.
Und genau auf die wollen wir jetzt noch mal ein bisschen stärker zu sprechen kommen. Danke Ihnen, dass Sie sich gemeldet haben. 38% der Startups in Deutschland verstehen sich laut einer Umfrage des Bundesverbands Deutscher Startups als Sozialunternehmen. Und jetzt begrüße ich in Berlin Markus Sauerhammer. Er ist Vorsitzender von Cent e.V., habe ich eben schon mal vorgestellt. Das ist das Netzwerk für Social Entrepreneurship und soziale Startups in Deutschland. Herr Sauerhammer, haben Sie eigentlich Zahlen, wie viele soziale Startups es gibt in Deutschland?
Ja, das ist ein bisschen schwierig, weil wir in Deutschland eines der wenigen Länder sind innerhalb der Europäischen Union, was noch nicht mal eine offizielle Definition hat. Also da hat sich die Politik noch nicht rangemacht, den Rahmen, sag ich mal, klar zu ziehen. Und von dem her sind die Zahlen sehr, sehr unterschiedlich, je nachdem, wie weit man die Definition fasst. Mhm. Und das Thema Rechtsform, wie schaffe ich es langfristig, die Sachen zu verankern? Also vieles, was von den Hörern gekommen ist, sind auch Dinge, die dringend geklärt werden müssen. Und vorher werden wir uns schwer tun, eine genaue Zahl nach außen zu kommunizieren.
Das heißt, das Problem ist, dass man keine richtigen Definitionen hat und deshalb nicht genau bestimmen kann, wie viele Startups, wie viel Social Entrepreneurships es gibt?
Korrekt.
Frau Wiebke nickt. Wo hakt es denn da an aus Ihrer Perspektive, Frau Wiebke? Hat die Politik da auch ein bisschen was verschlafen?
Also was ich mitbekomme, wird von der Politik tatsächlich noch mehr Engagement erwartet im Bereich der Förderung von Social Entrepreneurship. Und ich könnte jetzt noch was dazu sagen. Also was die Begriffsbestimmung anbetrifft, ist das wirklich, gibt es da sehr viele und einen sehr weit gefassten Bereich. Und da gibt es vor allem drei zentrale Bereiche, die man hier unterscheiden kann. Einmal der ganze Non-Profit-Bereich, und das sind eben die Social Entrepreneurships, die Vereine vor allem auch, die wenig oder kein Geld erwirtschaften, die sich aus Spenden finanzieren. Dann gibt es den Social Business Venture-Bereich, die wirklich zum Ziel haben, ihr gesellschaftliches Vorhaben wirklich auf einem tragfähigen Geschäftsmodell aufzubauen. Und dann wird eben noch der Corporate Social Responsibility Bereich unterschieden, der manchmal zu Social Entrepreneurship dazugezählt wird, den ich aber persönlich nicht dazu zähle, sondern da geht es um das soziale, freiwillige Engagement normaler Unternehmen. Und je nachdem, wie man jetzt eben diese Definition fasst, hat man eben eine höhere oder niedrigere Quote an diesen Social Entrepreneurship Startups in Deutschland.
Herr Sauerhammer, wie unterstützen Sie eigentlich Gründer mit Ihrem Netzwerk?
Also ein bisschen, um die Herausforderung klarzumachen, durch das, dass es noch keine klare Definition gab, gab es auch noch kein Netzwerk. Und bei uns haben sich die Social Entrepreneurs in Deutschland zusammengeschlossen. Das ist in anderen Ländern schon länger passiert. Und wir treten jetzt auf der einen Seite, dass wir intern an der Professionalisierung des Sektors arbeiten, aber auch gegenüber der Politik. Also gerade das Thema Definition zum Beispiel, haben wir jetzt eine Vorlage für die Politik erarbeitet. Und schauen, dass wir bessere Rahmenbedingungen bekommen. Und genau das, was als Kritik von der ersten Hörerin genannt wurde, wie schaffen wir, dass die Wirkungsorientierung im Vordergrund steht? Denn es hilft nicht, wenn wir so tun, als ob, sondern es muss wirklich die Lösung der gesellschaftlichen Herausforderung im Vordergrund stehen. Und Frau Wiebke hat ja schon gesagt, Geschäftsmodell, ich würde sagen, das Wirkungsmodell steht im Zentrum, also Lösung einer gesellschaftlichen Herausforderung. Und wie können wir das erreichen mit einer nachhaltigen Finanzierungsstrategie? Und das ist mit den unternehmerischen Instrumenten gemeint. Und die einen sind eben eher im klassischen Markt unterwegs, dann ist das an dem Markt machbar. Und ich würde sagen, die helfen der Wirtschaft, sozialer und ökologischer zu werden. Andere sind im Bereich klassischer, gemeinwohlorientierter Organisationen unterwegs und helfen da, Innovation, Technologie reinzubringen. Wichtig ist auch, dass wir weniger den Wettbewerbsgedanken im Vordergrund haben, sondern eher den Kooperationsgedanken. Also wie können wir gemeinsam mit den bestehenden Akteuren da auf eine Transformation hinarbeiten, dass wir eine enkeltaugliche Zukunft schaffen und halt wirklich das Wohl der Gesellschaft in den Vordergrund rücken.
Wenn Sie jetzt von Wirkungsmodell sprechen, dann höre ich daraus auch, dass wir in gewisser Weise auch umdenken müssen.
Definitiv. Also da, ich glaube, Diversicon, da kann Frau Ollech bestimmt noch mal was dazu sagen, wie sich das bei denen verändert. Und in vielen Bereichen überlegen wir gar nicht, was bewirken wir mit unserem aktiven Handeln. Also da ein Beispiel, der soziale Integrationsdienstleister Social Bee ist eine gemeinnützige Zeitarbeitsfirma für Geflüchtete. Klassische Maßnahmen der Arbeitsmarktintegration in dem Bereich sind irgendwo bei 30%, also ganz genau kann ich es nicht sagen. Bei denen sind es 70%. Einfach, weil sie sich darum bemühen, wo sind denn die Probleme momentan? Also das hat Frau Wibke schon am Anfang bei der Erarbeitung eines solchen Modells gut dargestellt. Wie muss ich vorgehen? Also erstmal das Problem analysieren. Wo liegen eigentlich die Ursachen? Und wie kann ich dieses Problem am besten für die jeweilige Zielgruppe lösen?
Haben Sie noch mal ein Beispiel für uns?
Ja, ich könnte dazu was sagen. Tatsächlich bei Diversicon, weil es wirklich darum geht, dass wir, wie Herr Sauerhammer gerade gesagt hat, von den Bedürfnissen der Zielgruppe her an das Produkt herangehen. Und der Markt, in dem wir uns bewegen, sozusagen der Bildungsträgermarkt, da gibt es natürlich auch andere Player, die in die Richtung gehen. Aber viele alteingesessene Player gehen eher produktorientiert vor. Und bei einer Produktorientierung geht es eher nach günstig für alle. Und das ist dann leider für so spezifische Zielgruppen wie Autistinnen meist nicht unbedingt passgenau. Und da ist sozusagen, das sind die Herausforderungen, die für uns auch bestehen als relativ junge Organisation in so einen stark reglementierten Markt reinzukommen. Ich würde sehr gerne noch etwas sagen zum Thema Politik, weil Sie hatten, Frau Köster, Sie hatten gesagt, die Politik wünscht sich da andere Förderinstrumente. Ich mir tatsächlich auch. Ich habe nämlich die Erfahrung gemacht, dass die öffentliche Förderlogik in Deutschland sehr, sehr stark in zwei Sphären unterteilt. Also auf der einen Seite ist die klassische Wirtschaftsförderung angesiedelt und in der sind wir in der Gründungsphase als gemeinnützige Gesellschaft nicht förderfähig gewesen. Wir galten schlichtweg als zu sozial. Und auf der anderen Seite besteht die öffentliche Förderung einzelner Projekte gemeinnütziger Organisationen. Und hier stießen wir mit unserem eher ja doch unternehmerischen Ansatz, zwar sozialunternehmerisch, aber wir haben auch ein umsatzbasiertes Geschäft, an vielen Stellen auf totales Unverständnis. Wir galten schlichtweg als zu unternehmerisch und waren daher nicht förderfähig. Und dieses, ich nenne es immer Silo-Denken in Gemeinnützigkeit auf der einen Seite und gewerblich auf der anderen Seite, das müsste eigentlich einer wirkungsorientierten Förderpolitik von Sozialunternehmen weichen. Und das ist, da fehlt es aber auch an passenden Rechtsformen und das ist tatsächlich noch ein langer Weg.
Das heißt, da müssten tatsächlich auch ganz neue Rechtsformen extra geschaffen werden?
Aus meiner Sicht schon. Es gibt ich sehe das Gemeinnützigkeitsrecht als relativ herausfordernd an für uns. Wir haben zum Beispiel eine hybride Struktur entwickelt, einfach nur um beide Finanzierungswege, die unternehmerische, also mit Social Impact Investoren und die soziale, nenne ich es jetzt mal sehr schwarz-weiß, durch Fördermittel abbilden zu können, haben wir eine Muttergesellschaft, die eine GmbH ist, also ohne kleines G, und eine Tochtergesellschaft, die eine GmbH ist, eine gemeinnützige GmbH. Und das funktioniert, aber es ist tatsächlich mit sehr viel administrativem Aufwand verbunden, den wir gut in andere Dinge einsetzen könnten. Und aus meiner Sicht sollte das nur eine Hilfskonstruktion sein. In anderen Ländern, beispielsweise in Großbritannien, gibt es die Community Interest Company, in den USA eine Low Profit Limited Liability Company. Und da ist es eben so, dass die Ausschüttung, also die Eigenkapitalverzinsung, gesetzlich begrenzt ist, also gedeckelt. Aber es ist halt moderat möglich, sich an diesen Unternehmungen zu beteiligen. Und das finde ich wichtig, weil in Deutschland ist es im Moment so, dass sogenannte Impact-Investoren oder wirkungsorientierte Investoren eigentlich aus meiner Sicht staatliche Fürsorgepflichten übernehmen und damit ins Risiko gehen sozusagen. Aber ich sehe da tatsächlich auch öffentliche Förderprogramme in der Verantwortung, die noch nicht passgenau sind. Vielleicht kann Herr Sauerhammer da auch noch was zu sagen.
Vielleicht dazwischen erstmal, Kritik ist nochmal gekommen von einem Hörer. Rupal Dahm aus Berlin hat geschrieben, ich halte soziale Unternehmen auch für eine Farce, die vor allem die Vereinzelung fördert. Die Alternative wären zum Beispiel Sozialgenossenschaften, wie sie in Italien verbreitet sind. Darin schließen sich Menschen zusammen, um sich auch wirtschaftlich und sozial gegenseitig zu helfen, demokratisch und gemeinsam. Soziale Startups sind hingegen IndividualistInnen, die eine schlaue Idee haben und die soziale Heldinnen spielen. Also das ist ja jetzt schon ein schwerer Vorwurf. Ich weiß nicht, wer möchte da als erstes antworten?
Ich kann gerne antworten. Ich würde behaupten, dass das Genossenschaftsmodell und auch verschiedenste, wir haben ja schon über die Definitionen gesprochen, oder Frau Professor Wippke hatte so verschiedene Kategorien aufgezeigt, die es in der Theorie gibt und auch in der Praxis. Und ich glaube, wir sollten aufhören, die gegeneinander aufzuspielen. Wir haben so viele gesellschaftliche Herausforderungen, die unglaublich viele Innovationen erfordern, was wir jetzt auch aktuell sehen mit der Bewegung Fridays for Future. Und ich glaube, wir tun uns keinen Gefallen, wenn wir uns gegenseitig angreifen. Angreifbar sind aus meiner Sicht Player, die sich noch überhaupt nicht an entweder der Lösung gesellschaftlicher Probleme beteiligen oder an in ihre Lieferkette gucken und mal auf natürliche Ressourcen achten. Und ich glaube, ich finde es ein bisschen schade, dass sich an die Sozialunternehmen da so abgearbeitet wird. Das wäre meine Antwort darauf.
Und da kann ich vielleicht nochmal auf der Metaebene mit ergänzen. Also wenn wir das Thema Rechtsform anschauen, dann ist es so, dass innerhalb der Europäischen Union 19 unserer Nachbarn bereits eigene Rechtsformen entwickelt haben. Also das heißt, nicht nur die Definition fehlt bei uns, es fehlt auch die Rechtsform. Bei den Rechtsformen, wo wir momentan mit der Politik sprechen, ist auf der einen Seite das Genossenschaftsmodell eben in diese neue Zeit zu heben. Das heißt, genau an dem Thema arbeiten wir auch. Und wie Frau Olle schon gesagt hat, das ist ein Lösungsweg. Das andere, es gibt eine Stiftung für Verantwortungseigentum, die einen Rechtsformvorschlag an die Politik herangetragen hat, wo alle Gewinne reinvestiert werden. Also das Unternehmen dient alleine dem Sinn und Zweck, also im Bereich der Sozialunternehmen einem gesellschaftlichen Auftrag. Und das Thema Gemeinnützigkeitsrecht, da tun sich viele Akteure schwer, die jetzt gerade zwischen diesen Welten hängen. Und da ist es halt auch, da müssen wir als Gesellschaft, da muss sich die Politik auch überlegen, wo wollen wir denn Lösungen haben? Und es sind unterschiedliche Wege, wie ich da rangehe. Spannend ist einfach, wenn wir international schauen, also jetzt eben nicht nur in den anderen Ländern, sondern die 45 wirtschaftlich stärksten Nationen wurden in der Studie The Best Country to be a Social Entrepreneur. Also wer nimmt aktuell oder fördert aktuell die Leute, die Lösungen am besten voranbringen? Und bei der Studie sind wir gegenüber 2016 von Rang 12 auf Rang 21 abgefahren. Beim Punkt Unterstützung der Politik für die Social Entrepreneurs sind wir auf Rang 34. Also wir sind ganz weit hinten. Und wenn wir überlegen, was das eigentlich bedeutet, also momentan in Deutschland, wenn ich eine Firma gründen möchte, nehmen wir eine digitale Plattform für die Vermittlung von zu Pflegenden. Und ich mache das mit einem Kapitalmarktantrieb, also mit einer Gewinnmaximierung, dann bekomme ich Zuschüsse noch und nöcher. Ich habe überall Gründerzentren und Unterstützungsleistungen. Die Rahmenbedingungen wurden angepasst. Wenn ich das Gleiche mit einem gemeinwohlorientierten Ansatz gründen möchte, also entweder als Genossenschaft, als eines dieser sich selbst gehörenden Unternehmen, als eine gemeinnützige Organisation, kann ich auf diese ganzen Instrumente nicht zugreifen. Also was die Politik mit diesem Handeln aktuell macht, ist eine Kommerzialisierung unseres Sozialstaates, eine Abschaffung der sozialen Marktwirtschaft, weil ich keine Zukunft gestalten kann mit gemeinwohlorientierten Modellen. Da gibt es auch keine Finanzierungsinstrumente. Hm.
Bruno Ristock hat auch geschrieben, er sagt, ich würde da lieber die gesellschaftliche Verantwortung aller Unternehmen betonen. Und er hat als Beispiel die Bayerische Verfassung, schreibt Artikel 151, die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl, insbesondere der Gewährleistung eines menschenwürdigen Daseins für alle und der allmählichen Erhöhung der Lebenshaltung aller Volksschichten. Wäre ja auch eine Möglichkeit, oder? Frau Wippke vielleicht mal?
Ja, das ist natürlich das Ziel, dass alle Unternehmen eine gesellschaftliche Verantwortung sagen. Und selbst Milton Friedman sagte mal, dass eben jedes Unternehmen, was aktiv am Markt tätig ist, gesellschaftliche Verantwortung trägt. Leider ist das heute nicht mehr ganz der Fall, dass jedes Unternehmen diese gesellschaftliche Verantwortung übernimmt. Und da wird ja eben auch im Rahmen von Greenwashing werden ja einigen Unternehmen eben auch Missbrauch dieser Etikettierung, ich übernehme gesellschaftliche Verantwortung, vorgeworfen, dass sie eben sagen, ich stelle zu sehr fairen Arbeitsbedingungen meine Produkte her, aber sie tun es letztendlich doch nicht. Und der zweite Bereich, wo man eben sieht, dass Unternehmen eben diese gesellschaftliche Verantwortung nicht gänzlich allein tragen können, zeigt ja eben, dass der Staat eben viele Bereiche regulieren muss noch, weil eben Unternehmen das nicht schaffen, sie mit ihrer Produktion sichern sie ja schon Arbeitskräfte und einen gewissen Wohlstand in einem Land, aber sie können eben nicht alle Bereiche in der Gesellschaft bedienen.
Herr Sauerhammer, sollten Sie nicht einfach eigentlich in alle Unternehmen gehen und die von Ihrem Ansatz des Denkens überzeugen?
Ich glaube, da ist Social Entrepreneurship ein guter Transformationshelfer, dass wir da hinkommen. Also spannend ist, wenn wir außen Lösungen schaffen, die anders funktionieren, dann inspiriert es auch andere Unternehmen. Als ein Beispiel, Original Unverpackt war der erste Unverpackt-Supermarkt in Deutschland und die sind damals gestartet und viele haben das belächelt. Mittlerweile haben wir über 100 Unverpackt-Supermärkte in Deutschland. Und das Spannende ist, dass jetzt viele der etablierten Akteure anfangen und Verpackungen reduzieren. Der Gesetzgeber anfängt, Regulierung zu machen. Und was wir als Gesellschaft ein bisschen vergessen haben, neue Ideen entstehen oft im Kleinen. Und dann, wenn sie gut funktionieren, dann werden die größer. Und so war das schon immer. Also eigentlich haben wir eine lange Tradition im Bereich sozialer Innovation. Wenn wir anschauen, die Genossenschaftsbewegung wurde ja schon angesprochen. Es war damals Wucherzins in den ländlichen Regionen. Die Menschen haben sich zusammengeschlossen und haben sich gegenseitig Geld geliehen. Oder die Genossenschaft, die Gewerkschaften, unsere Sozialversicherung, die Wohlfahrtsorganisation. Das sind alles Social Startups, die als Folge der industriellen Revolution der damaligen gesellschaftlichen Herausforderungen entstanden sind. Ein bisschen die Herausforderung ist, dass wir aufgehört haben, Zukunft zu gestalten. Also das heißt, wir haben diese Organisation, aber wir lassen keine neuen Lösungen zu. Zumindest mit den aktuellen Rahmenbedingungen tun sie sich verdammt schwer.
Laurent Stein hat uns noch geschrieben. Er sagt, er sieht das Problem, soziales Unternehmertum muss in einem konkurrenzgetriebenen Kapitalismus zwangsläufig immer mehr oder weniger sozialen Ballast über Bord werfen. Wie wappnet man sich als Unternehmer gegen gewisse Zwänge wie jenen des steten Gewinns und in der Folge gegen jenen des steten Wachstums? Wer mag antworten? Frau Ollich vielleicht?
Gerne. Das ist natürlich eine Herausforderung, die immer besteht. Also solange das Thema Finanzierung noch nicht gesichert ist, muss man sich mit dem Thema verstärkt oder stärker denn je auseinandersetzen. Und ich glaube, das kann man nur dadurch tun. Also es gibt noch eine rechtliche Form, zu der Herr Sauerhammer auch gerade was gesagt hat, die Purpose-Stiftung oder eine Rechtsform, wo der Unternehmenszweck quasi sichergestellt wird. Aber im Grunde tut man das, indem man eine Unternehmenskultur schafft und einen Purpose, einen Unternehmenszweck in den Mittelpunkt stellt. Bei uns eben das bedürfnisorientierte, stärkenorientierte Angebot für Autistinnen und dem klare Priorität einräumt und dann auch im Gespräch mit Förderern, Investoren, Geldgebern allgemein quasi diese soziale Wirkung im Mittelpunkt stellt. Und an der Stelle ist es vielleicht auch gut, einmal kurz auf Sozialinvestoren einzugehen. Wer ist das überhaupt? Warum machen die das? Und ich glaube, aus meiner Erfahrung sind das einfach Investoren, die in ihrer Rendite sozusagen auch die soziale Wirkung mit einpreisen. Die Renditen in diesem Feld sind viel, viel geringer. Beispielsweise bei Fremdkapitaldarlehen zwischen 3-6% maximal so in dem Spektrum. Und die Verzinsung ist sozusagen moderat, weil die sozialen Investoren auch die soziale Wirkung als Teil der Rendite sehen. Und da muss man natürlich sich sozusagen den Investorenkreis dahingehend zusammenstellen und auch klar machen, dass der Unternehmenszweck im Mittelpunkt steht. Aber ich würde nicht abstreiten, dass das auch herausfordernd ist. Gar keine Frage.
Eine Herausforderung, die auch bleibt. Für uns bleibt jetzt die Herausforderung, das Ende der Sendung zu finden, denn gleich kommen die Nachrichten. Ich glaube, wir haben viele Punkte angesprochen. Also die Herausforderungen des sozialen Unternehmertums, aber auch die Früchte, die schon geerntet werden können. Unser Thema war heute, die Welt ein bisschen besser machen. Auch Schulen und Hochschulen lehren soziales Unternehmertum. Ich danke meinen Gästen, Frau Professor Wiebke von der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe war dabei, Dennis Gromuth, Studierender an derselben, Markus Sauerhammer, Vorsitzender von CENT e.V. und Sally Ollich, Mitglied der Geschäftsleitung bei Diversicon. Dankeschön fürs Mitmachen und Zuhören. Im Programm geht es jetzt weiter mit Bernd Lechler. Er wartet Sie bei Corso mit dem Musikmagazin. Und für Campus und Karriere verabschiedet sich Bettina Köster.